Ja, hallo auch von meiner Seite aus. Interessanterweise ist das Thema, was ich euch heute mitgebracht habe, genau das Thema, was in der ersten Stunde war. Ich weiß nicht, ob das irgendwie abgesprochen war, ob es einfach nur Zufall war. Okay, Kopf wird geschüttelt, nein. Und zwar habe ich mich mit dem Thema Ewigkeit nochmal neu beschäftigt, beziehungsweise eher mit der Frage, wie sehr sollte die Ewigkeit unser Leben prägen? Oder kann sie es überhaupt? Na, wie kam ich auf dieses Thema? Ich mache immer so eine Freizeit mit, die heißt Sola, die ist für Jugendliche. Und da sollte ich letztes Jahr ganz spontan mit null Vorbereitungszeit ein Seminar abhalten für die Jugendlichen, wo es um das Thema ging, wie kann ich Jesus im Alltag begegnen? Und lustigerweise haben wir uns vielleicht 2 Minuten nur über dieses Thema unterhalten und dann ging es halt um das Thema Ewigkeit. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber die hatten auf einmal ganz viele Fragen zum Thema Offenbarung, wie wird die Ewigkeit sein, was sagt die Bibel dazu? Und das hat mich doch auch irgendwie sehr erstaunt, dass sich so junge Menschen so früh mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Man sollte ja eher meinen, die sind eher auf diese Welt hier fixiert. Ne, wie komme ich am besten in der Schule klar? Wie kann ich Jesus am besten mit ins Leben hier halt nehmen? Aber nein, sie waren voll auf die Zukunft ausgerichtet. Und am Ende hat noch ein junges Mädchen dann gesagt, oh, ich habe richtig Bock darauf, dass Jesus wiederkommt. Das wird unfassbar cool werden, wenn der Himmel leuchtet und Jesus wiederkommt. Und so, ja, du hast recht, das wird ziemlich cool werden. Und diese Begeisterung, die hat auch in mir so eine neue Begeisterung in mir ausgelöst und habe mich wieder mehr damit beschäftigt. Und der Fokus heute soll so ein bisschen darauf sein, wollen ein bisschen über diese verschiedenen Welten, die uns die Bibel halt vorstellt, ein bisschen darüber nachdenken. Und wenn wir jetzt mal mit unserer Welt anfangen, auf der wir halt leben, unserer Planet, dann sehen wir, dass wir in einer Welt leben, die aus dem Gleichgewicht geraten sind. Um das zu bestätigen, dann müssen wir ja nur die Nachrichten anschalten. Ich kenne viele, die sagen, boah, ich gucke mir gar keine Nachrichten mehr an, weil da wirst du ja depressiv von, wenn du das siehst. Ich denke mal, das ist irgendwie jedem noch in Erinnerung geblieben mit der 12-jährigen Luise, die von einer 12- und 13-jährigen einfach abgestochen wurde. Das hat uns alle erschüttert. Aber auch so, welche Naturkatastrophen die letzten 10 Jahre hier auf dieser Erde war, wo Tropenstürme ganze Dörfer zerstörten, Erdbeben, die Tsunamis auslöften, viele Millionen Kindern auf einmal ohne Eltern, ohne Zuhause. Also zum Beispiel in Libyen sind tausende Menschen an den Ebola-Virus gestorben. In den Land Jemen und in den Land Syrien herrscht Krieg. Viele Kinder gehen dabei drauf. Allein in den Ländern in Somalia, in Südsudan und in Nigeria, da werden Kinder entführt und damit die gezwungen werden, als Soldaten zu dienen oder als Selbstmordattentäter. Und den jungen Mädchen geht es auch nicht gerade gut in diesen Ländern. Denen drohen nämlich permanent Vergewaltigungen. Und 2020, das denke ich, hat jeder ein bisschen was damit zu tun hat, die Corona-Pandemie, da kann man darüber natürlich jetzt denken, was man halt will. Aber ich denke mal, die größten Opfer dieser Corona-Pandemie, das waren die Kinder. Also Corona hat sich ja auf alle wichtigen Bereiche ihres Lebens ausgewirkt, ne? Auf ihr Wohlbefinden, auf ihre Ernährung, auf ihre Bildung. Auf einmal waren sie isoliert von ihren Freunden. Sie hatten keine normale Kindheit. Und ein Jahr später ging es in Afghanistan auch richtig los. Die Kindersterblichkeit in diesem Land ist eine der höchsten weltweit, voller Naturkatastrophen und voller Konflikte gekennzeichnet. Und auch letztes Jahr, das ist auch natürlich immer noch aktuell, wo der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, wo auf einmal Wohnhäuser, Krankenhäuser und Schulen angegriffen werden. Das, wo wir dachten, das wird niemals irgendwie passieren in nächster Zeit, das ist auf einmal passiert. Und im November letzten Jahres wurden 7,7 Millionen Flüchtlinge in Europa registriert. Und das Krasse ist, 90% davon sind Frauen und Kinder. Und auch letztes Jahr, in demselben Jahr, ist in Ostafrika eine der schwersten Dürren ausgebrochen in der jüngsten Geschichte des Landes. 4 aufeinanderfolgende Regenzeiten sind einfach ausgeblieben. Es gibt auf einmal kein Wasser. Und wenn wir uns diese Nachrichten angucken, dann fragen wir uns natürlich immer wieder, warum Gott so viel Schlimmes auf dieser Erde zulässt. Begriffe wie Fairness, Gerechtigkeit und Gnade, Liebe, die werden auf einmal in Frage gestellt. Und solche Ereignisse, die drohen, unser Vertrauen in Gott zu untergraben. Und es geht noch weiter. Es erschüttert manchmal sogar die Fundamente unseres Glaubens. Und wir merken auf einmal, irgendetwas stimmt nicht mit dieser Welt. Da ist irgendetwas faul. Wir leben in einer unvollkommenen Welt mit vielen Ungerechtigkeiten. Man denke nur an die Menschen, die ohne ihr eigenes Verschulden missbraucht werden. Sie ist am Sola. Die Mädels, die werden immer jünger, wo es denen passiert, wo sie sexuell missbraucht werden. Wo sie sich schon versuchen, das Leben zu nehmen. Das wird immer früher, immer krasser. Oder was ist jetzt mit uns, mit unseren ganz normalen Leuten, die scheinbar nie im Lotto gewinnen werden, die immer weniger besitzen werden als Menschen, die viel auf Manipulation und Macht setzen. Und die meisten Millionäre sind, denke ich mal, nicht ehrlicherweise so reich geworden. Warum haben Gerechte mehr Probleme und Nöte, während es den bösen Menschen gut zu gehen scheint? Oder was ist mit uns Christen? Warum ist unser Herz nicht mehr mit Glück und Zufriedenheit erfüllt, wenn Gott uns doch so lieb hat? Oder warum fühlen wir uns manchmal leer in unseren geistlichen Diensten? Und was ist vor allem mit den Zeiten, wo Gott scheinbar schweigt und komplett weg von uns ist, wo wir scheinbar allein im Regen stehen? Und gerade in so Augenblicken, da ist unser Glaube halt auf den Prüfstand. Und wir merken, dass so Ereignisse unseren Glauben in Extremsituationen bringt, in Sackgassen. Was wir oft von Gott erwarten, das widerspricht oftmals unseren eigenen Erwartungen im Leben. Oftmals sagen wir so, du hast mich nicht richtig verstanden, ich wollte das aber so und so. Moment mal, das funktioniert aber gerade nicht mit meinen Plänen von meiner Zukunft, was du gerade dort irgendwie versuchst in Gang zu reden. Hör mal bitte damit auf, ne? Das ist nicht richtig. Wir würden halt dann eher lieber fragen, warum passiert das alles, wenn Gott allmächtig ist, warum, wenn Gott gut ist? Das war die Frage letztes Jahres auf dem Sola. Warum gibt es einen guten Gott, der mir so etwas zulässt in meinem Leben? Warum habe ich nicht weniger Probleme und mehr Frieden? Und diese Fragen, die drohen, unsere Begeisterung für Jesus abzukühlen und unsere Sicht von Gott, die wird immer kleiner. Und wir entwickeln vielleicht eine Art Christentum, die mit der Schulter zuckt und sagt, so ist es nun mal. Ich habe bisher auch keine Frage, finde ich damit ab. Du bist nicht der Einzige, der gerade sowas durchmacht. Ne? Es gibt noch andere, denen es viel schlimmer geht. Roll nicht so rum. Und wir kommen vielleicht sogar zu der Überzeugung, dass wir den geistlichen Bereich von der Realität des Lebens trennen müssen. Weil wir wollen ja uns nicht unseren gesunden Menschenverstand verlieren. Dinge, die wir nicht erklären können. Okay, das ist geistig der Bereich, aber die Realität des Lebens, das sieht ja nochmal ganz anders aus. Hilft uns da unser Glaube wirklich weiter? Aber wenn wir so denken, wird unser Glaube unwirklich und belanglos. Der spielt keine Rolle mehr. Und diese Richtungslosigkeit, die verstärkt sich noch, wenn wir diesen negativen Blick auch auf die Bibel anwenden. Wenn wir dann Geschichten wie Hiob lesen, der unermessliches Leid ertragen hat, obwohl er nichts getan hatte. Oder gucken wir uns Josef an, der für 3 Jahre ins Gefängnis geworfen wurde, nur weil er gerecht war, nur weil er der Frau gesagt hat, nein, ich gehe nicht mit dir ins Bett. Es ist nicht richtig. Oder denken wir an die ganzen Propheten, die von Volk Israel abgeschlachtet wurden. Gott hat diese Männer zu diesem Volk gesandt, um ihnen zu dienen. Das Volk hat sie getötet. Und das Schlimmste natürlich, daran haben wir heute Morgen auch gedacht, dass Jesus, Gott selbst, auf die Erde kam, um eine Verbindung wieder zu Gott herzustellen. Aber wir haben ihn gekreuzigt. Oder was der Helmer vorgelesen hat, die ganzen Märtyrer, die ihr Leben Tag für Tag für Jesus geben. Aber da ist etwas, was über uns hinausgeht. Nämlich diese unzähligen Menschen, die wir halt in der Bibel, finden, wo wir halt meinen, boah, die haben ja gar nichts getan. Warum passiert denen so viele schlimme Dinge? Gerade die, das sind unglaubliche Glaubenshelden. Die erstarkten gerade in diesen Situationen. Die hatten ein unerschütterliches Vertrauen in Gott, egal was ihnen passiert ist. Warum? Weil Gott in ihnen wohnt und er hat ihnen eine Aussicht auf eine bessere und eine gesegnetere Welt gegeben. Die ganzen Psalmen sind zum Beispiel voll davon, wo David schon einen Blick in die Zukunft geworfen hat, da ist etwas, was besser ist, da ist etwas, was auf mich wartet. Und kann es sein, dass unser Glaube vielleicht noch nicht stark genug ist, um Dinge zu erkennen, die über uns und über unser jetziges Leben viel hinaus von Bedeutung sind, über die jetzige Welt hinaus? Und kann es vielleicht sein, dass wir die beste aller Welten schon hier auf der Erde erwarten? Wir merken, der Fehler, der liegt nicht bei uns. Der Fehler liegt nicht bei Gott, so rum natürlich. Der Fehler liegt nicht bei Gott, sondern bei uns, weil wir die falsche Sichtweise haben. Wir haben nämlich angenommen, dass diese Welt ein freundlicher, ein angenehmer Ort ist, wo es uns gut geht. Das Paradies auf Erden, alles können wir tun, wonach uns der Sinn steht. Und alle Antworten auf die schwierigen Fragen des Lebens, die können hier auch auf der Welt gefunden werden. Wir haben viele Fragen, aber die Antworten, die sind meistens in der zukünftigen Welt zu finden. Was wir brauchen, das ist eine erweiterte Sicht. Ich denke, jeder von euch kennt 3D-Filme oder hat vielleicht mal einen 3D-Film im Kino gesehen. Da bekommt man so eine spezielle Brille halt auf. Oft sträubt man sich, diese 3 Euro mehr zu bezahlen, weil es sich meistens auch nicht lohnt. Aber es gibt durchaus Filme, da ist es halt schon sehr cool. Man kriegt dafür eine Spezialbrille. Und wenn man aber während des Films diese Brille abzieht, dann hat man nur ein verschwommenes Bild vor sich, was keinen Sinn ergibt. Wenn man die Brille wieder aufzieht, dann haben wir ganz coole 3D-Effekte, wo das Bild auf uns zukommt. Außer man hat jetzt so ein Pech wie meine Mutter, die gar kein 3D sehen kann. Wie du, ich lohnt sich das halt nicht. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn es uns an so einer erweiterten Perspektive fehlt und wir nur auf die jetzige Welt sehen, dann wird unser Leben und unser Glaube verzerrt. Und der Apostel Paulus, der schreibt in 1. Korinther 15, Vers 19, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Und er verdeutlicht damit eine wichtige Wahrheit. Wenn das die jetzige Welt die einzige Welt für uns ist, dann sind wir auch dazu gezwungen, uns dieser Hoffnungslosigkeit dieser Welt auszusetzen. Und kann es sein, dass wir unsere Bezugspunkte auch hier nur auf dieser Erde gesucht haben? Die Bibel lehrt ganz klar, dass es 3 reale und relevante Welten gibt. Und wenn man das Leben mit all seinen Freuden und Sorgen aus der erweiterten Perspektive dieser anderen Welten sieht, dann wird auch unsere geistliche Hingabe die Oberhand gewinnen. Und unser Glaube, der bringt uns wieder zur Ruhe über all die unbeantworteten Fragen des Lebens. Die Bibel, die liefert uns sogenannte geistliche Spezialbrillen, die das Leben wieder in den Mittelpunkt rücken. Und sie verbindet diese 3 unterschiedlichen Welten, zu denen jeder Gläubige gehört. Aber was sind das für Welten? Wir haben natürlich einmal die zukünftige Welt, die ewige Welt des Himmels, dort, wo Gott wohnt. Dann haben wir die geistliche Welt in uns, das ist das Reich Christi, wo Jesus als unser König in unserem Leben regiert. Und Jesus will durch uns seine Charakterzüge zum Ausdruck bringen, was natürlich auch alles nur durch den Heiligen Geist möglich ist. Und wir haben natürlich die Welt um uns herum, die Welt, auf der wir leben. Diese gegenwärtige, ja, man kann vielleicht sogar sagen, hohle, gefallene und vergängliche Welt. Nämlich, was ist die Weisheiten dieser Welt oder was sind diese charakteristischen Merkmale? Wir haben es am Anfang ja schon gehört, die Welt um uns, die neigt einfach zu Enttäuschung und wir werden verletzt. Es herrscht Ungerechtigkeit, wir sind permanent gefährdet und wir werden permanent enttäuscht von unseren Mitmenschen. Wie kommt das? Es ist eine Welt, die von unserem Feind kontrolliert wird. Und sie ist zeitlich begrenzt. Diese Welt, das hatten wir ja auch schon mal, die hat ein Verfallsdatum. Diese Welt, die wir kennen, wird es irgendwann nicht mehr geben. Aber diese zukünftige Welt, der Himmel, die ist erfüllt mit den Eigenschaften eines guten und liebenden Gottes. Wir haben es am Anfang auch gehört, Gott wird alle Tränen abwischen. Und sie ist gekennzeichnet von endloser Freude und Zufriedenheit. Und die geistliche Welt in uns, die uns der Heilige Geist zeigt, die ist erfüllt mit den Eigenschaften eines guten und liebevollen Gottes. Der Heilige Geist, der gibt uns jetzt schon einen Vorgeschmack auf den Himmel. Er sagt uns, du bist für die Ewigkeit geschaffen. Und der Gläubige, der ist aufgefordert, sein Leben im Zusammenhang dieser drei Welten zu sehen. Nämlich, wenn wir nur diese Welt haben, dann werden oft nur Rache, Bitterkeit und Hass unsere Reaktion auf die Ungerechtigkeiten sein, die uns widerfahren werden. Das ist unsere natürliche Reaktion. Wir gehen sofort in Angriffmodus über, wenn wir fälschlicherweise beschuldigt werden. Dann sagen wir nicht, ja Bruder, du hast recht, ich demütige mich jetzt sofort. Das ist meistens nicht der Fall. Wenn wir aber verstehen, dass diese Welt eben zu diesen Grausamkeiten und Verletzungen neigt und uns Gott für die zukünftige Welt garantiert, dass er alles Unrecht wieder gut machen wird und dass nur noch Gerechtigkeit übrig bleiben wird, dann werden wir selbst von dem Druck befreit, selbst für Gerechtigkeit zu sorgen. Nämlich, wenn wir alles der Fürsorge Gottes anvertrauen, dann werden wir auch imstande sein, selbst unsere Feinde zu lieben, was eigentlich für uns unmöglich ist. Und Römer 12, Vers 17 bis 19a und der Vers 21, die drücken das sehr gut aus. Dort sagt Paulus, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Lasst dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Das Gute muss triumphieren in uns. Aber diese gegenwärtige Welt, die lenkt oft unsere Aufmerksamkeit von der zukünftigen Welt halt ab. Und wir passen uns diesen Weltlauf dieser Zeit halt an, wo es halt oft darum geht, seine Karriere weiter voranzutreiben. Man will Macht und Einfluss haben. Man will im Mittelpunkt stehen. Man will Anerkennung bekommen. Guck mal, was ich geschafft habe. Guck mein Haus an, guck mein Auto an. Aber es führt unweigerlich zu Enttäuschungen. Kauft man sich ein neues Auto, ein Jahr später kommt ein neues raus. Sieht noch besser aus, hat noch mehr PS. Noch besser. Und Menschen werden dabei verletzt, weil man oft nur auf sich selber guckt und nicht auf die Bedürfnisse seines Nächsten. Und wir laugen uns selber halt aus, weil wir zu viel von uns erwarten. Wie viele Leute kennt ihr in euren Umkreis, die Depressionen haben, die einen Burnout gehabt haben oder kurz davor stehen, wo die sagen, ich kann das nicht mehr. Das ist mir zu viel mit meinen Kindern, mit meinem Job gleichzeitig und die ganzen Termine. Ich kann das nicht mehr. Wie viele Menschen kennen wir, die an diesem Punkt sind? Wir sollten unsere Kraft und Energie lieber den wichtigen Dingen des Lebens, Familie, Freunden, hilfsbedürftigen Menschen. Oder wenn ihr schon ein Leben gelebt habt, wenn ihr schon was älter seid und ihr jetzt auf euer Leben zurücksieht, erkennt ihr da vielleicht, dass ein Großteil eures Lebens in den bodenlosen Eimer dieser Welt geflossen ist? Das, wobei fast alles vorbei ist, der Eimer immer noch leer ist? Oder wie werden wir uns fühlen, wenn wir eines Tages vor dem großen weißen Thron stehen, am Tag des Gerichts, wo wir in Gottes Angesicht blicken werden? Und wenn wir dann erkennen müssen, dass wir nichts von Ewigkeit mitgebracht haben, dass wir sagen müssen, ja, hast recht, aber wir haben uns nur auf diese Welt konzentriert. Ich habe nichts vorzuweisen. Wie sollen wir also als Gläubige die Realität dieser drei Welten erfassen, zu denen wir gehören? Als erstes ist natürlich wichtig, die Priorität richtig zu setzen. Nämlich das Wichtigste kommt natürlich immer zuerst. Und das Wichtigste ist die Ewigkeit. Die Ewigkeit hat Vorrang. Er sollte zu unserem ersten und wichtigsten Bezugspunkt werden. Gott hat uns für den Himmel erschaffen. Er hat ein Stück von uns von sich in uns hineingelegt. Wir sind für ihn erlöst worden. Jesus hat ja gesagt, ich mache vor euch Wohnungen dort. Ich habe euch dafür erlöst. Ich will euch wiedersehen in den Himmel. Wir sind, und am allerwichtigsten ist, wir sind auf dem direkten Weg dorthin. Ne, wir haben am Anfang der Stunde ja auch gehört von der Beerdigung. Und das ist ja auch für die Christen ein großer Trost zu wissen, ich werde diese Person im Himmel wiedersehen. Es ist kein endgültiger Abschied. Wenn wir in unserem Leben erfolgreich sein wollen, dann müssen wir das jetzt in Bezug auf später setzen. Und auch unsere Tragödien, alles Schlimme, was in unserem Leben passiert, das sind als Ereignis anzusehen, die ewigen Gewinn hervorbringen können. Unsere Existenz im Hier und Jetzt, der muss von der Autorität des uns in uns lebenden Königs bestimmt werden. Und statt uns halt von den falschen Werten dieser Welt mitreißen zu lassen, sollten wir halt die Werte und Reaktionen seines Reiches zum Ausdruck bringen. Dafür wurden wir erlöst. Und wenn wir halt diese ewige, jenseitige Welt und diese ewige geistliche Welt in uns, der Heilige Geist, erstmal richtig erfasst haben, dann begegnen wir der Welt um uns herum realistisch. Wir haben auf einmal die richtigen Antworten. Wir treten ihr siegreich gegenüber. Fakt ist, dass Gott diese Welt als den einzigen Ort erschaffen hat, um seinen Namen zu verherrlichen. Er hat ihn für uns erschaffen, zu unserer Freude. Wir sollen darauf aufpassen. Die Wissenschaftler versuchen immer wieder weiter ins Weltall vorzudringen, neue Lebensformen zu entdecken, weil er gesagt, wir können ja unmöglich die Einzigen sein in dieser riesigen, weiten Welt. Die Bibel sagt, ja, ich habe das Universum erschaffen, aber es gibt nur diesen Planeten, wo ihr lebt, ihr seid mein Abbild und dieser Planet ist der einzige im riesigen Universum, der meinen Namen laut rufen soll. Aber ein weiterer Fakt ist, dass diese jetzige Welt durch das einzige Paradies gibt es nicht mehr. Es ist ein Ort, der von Sündenfall verdorben wurde und er ist mit einer gefallenen Menschheit bevölkert. Es ist ein Ort, der unter der Herrschaft Satans steht, das muss man ganz klar sagen. Das sagt uns auch die Bibel. Und worauf hatte Satan abgesehen? Gott ist der Lästerer. Er versucht, Gott herunterzuspielen und zu sagen, hat Gott wirklich gesagt? So, ich bin der Boss hier, wo ist denn Gott? Ich kann machen, was ich will. Ne? Er ist der Lügner und der Verführer schlechthin. Er setzt alles daran, Gott und seine Herrlichkeit zu verunstalten, in den Dreck zu ziehen. Und wir sehen es ja in dieser Welt, er hat damit vollen Erfolg. Die Welt um uns herum ist ein gefährlicher und zerstörerischer Ort, der Spannungen und Probleme schafft, wenn er sich selbst überlassen wird. Und anstatt die richtige Priorität zwischen diesen Welten zu setzen, neigen wir leider immer wieder dazu, sie wahllos durcheinander zu bringen. Wenn wir in Stresssituationen kommen, dann spielt unser Christenleben vielleicht manchmal gerade keine Rolle. Dann gehen wir nicht zu Gott, sondern holen wir uns bei unseren Freunden aus. Oder sagen, ja Gott, wie kannst du das denn zulassen? Du kannst mich jetzt erstmal mal, ich brauche jetzt erstmal meine Zeit für mich. Du scheinst mich ja nicht zu hören. Und seien wir mal wirklich zu uns selber mal ehrlich. Wir werden oft nur an die Ewigkeit erinnert, wenn wir zu einer Beerdigung gehen. Wo wir dann sagen, okay, ich werde dich wiedersehen, es gibt die Ewigkeit, unser Zuhause, aber spielt die Ewigkeit in unserem Alltag wirklich eine Rolle? Denken wir darüber regelmäßig nach? Oder wenn man schon was älter ist und sein Leben schon fast gelebt hat, dann denkt man vielleicht auch mehr über die Ewigkeit nach, dann denkt man, okay, ich gehe auf mein ewiges Zuhause zu. Unser Fehler ist, dass wir meinen, diese Welt wäre der Ort, wo wir entlohnt werden für unsere Taten, wo wir Glück, Zufriedenheit, Erfüllung und Wohlstand finden. Und ja, uns geht es gut auf dieser Welt. Wir haben tolle Freunde, tolle Familie. Es gibt viel, was wir erleben können. Und es ist ein wunderschöner Planet mit einer einzigartigen Natur, was Gott für uns erschaffen hat. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Ort, wo es viele Probleme gibt. und wenn der Himmel zu unserer beständigen Hoffnung wird und Jesus unser König und Führer wird und die Verbreitung seines Reiches unsere Berufung, dann sehen wir das Leben in dieser Welt auch wirklich klarer. Enttäuschung und Schaden oder überraschen uns nicht mehr, sie gehören einfach zum Leben dazu. Und ich kann es ertragen, weil ich weiß, dass Gott mich dazu erschaffen hat, es zu ertragen. Oder er sorgt dafür, dass ich es ertragen kann. Und dann erwarten wir nur noch wenig von dieser Welt, weil wir wissen, unser ewiger Lohn, der kommt jetzt noch. Das ist gerade mal ein Vorschatten, was wir haben. Das richtige, coole Ding, das kommt erst in den Himmel, wenn wir bei ihm sind. Was wir aber auch brauchen dazu, ist ein klarer Blick. Martin Luther schrieb einmal, diese Welt ist voll von Teufeln, die drohen, uns zugrunde zu richten. Ja, ganz schön düstere Aussage, oder? Wenn man so denkt, so, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass Freunde oder Familie oder Arbeitskollegen alles Teufel sind. Aber wenn wir mal den gesamten Ausmaß des Sündenfalls begreifen würden, dann würde es uns vielleicht wundern, dass uns überhaupt noch etwas Gutes in einer Welt widerfahren kann, in der Satan das Sagen hat, wo Satan regiert, der uns nichts Gutes wünscht. Kann es da überhaupt noch wirklich etwas Gutes widerfahren, was Ewigkeitswert hat? Wir müssen also nicht nur die Welt um uns herum deutlich erkennen, sondern wir müssen auch weit genug vorausschauen. Was kommt danach? Und jeder von uns, der wünscht sich natürlich jetzt schon den Einfluss der zukünftigen Welt hier auf der Erde. Was wäre das noch für ein fantastischer Ort, wo Gott jetzt regieren werde, hier auf der Erde, nur Glück und Zufriedenheit, keine Krankheiten, keine Kriege mehr, keine Kindesentführungen mehr. Aber vielleicht leben wir aber manchmal so wie die Nichtchristen, die nach dem Motto halt leben, nimm dir jetzt, was du kannst, du lebst doch hier auf der Erde, nicht in der zukünftigen, du bist doch jetzt hier, mach was aus deinem Leben. Und wir haben vielleicht vergessen, dass die Ewigkeit unser Leben schon hier auf der Erde verändern kann. Aber unser Handeln und Denken, die werden sich radikal ändern, wenn unser Blick sich neu ausgerichtet hat. Und wichtig ist, dass der Himmel zu einem realen Ort für uns werden muss. Es darf kein Fantasieland für uns sein, wie ein himmlisches Disney World, wo voller Achterbahn, voller Spaß, Freude, Rutschen, das irgendwann in der Ferne halt mal irgendwann auf uns zukommt oder auf uns wartet und ins Reich der Fantasie verfrachtet wird. Das darf nicht sein. Der Himmel muss das sein, was uns verändert, hier schon auf der Erde. Und wir sehen es bei Jesus, wo er auferstanden ist in seinem neuen Auferstehungsleib, da konnten die Jünger schon ein Stück dieser Ewigkeit hier auf der Erde schon sehen. Und die ersten Christen, die waren so geflecht davon, dass sie weder Armut noch Verfolgung halt noch fürchteten. Sie betrachteten den Tod als eine Tür in die Ewigkeit. Und wenn wir mal Apostelgeschichte lesen, wie viele führende Christen sind da abgeschlachtet worden, wie viele sind hingerichtet worden mit dem Schwert, gesteinigt, gekreuzigt. Von den 12 Jüngern ist nur einer eines natürlichen Todes gestorben, alle anderen sind vorher abgekratzt. Und aus irgendeinem Grund leben wir aber immer noch so, als wenn unser Leben uns gehören würde. Und seien wir mal ehrlich, es ist erfüllt mit Leidenschaft, mit Stolz, Selbstzufriedenheit. Aber wenn wir die Realität der zukünftigen Welt erfasst haben, dann beschäftigen wir uns auch wieder mehr mit der geistlichen Welt in uns, mit dem Heiligen Geist. Was macht er überhaupt? Und wir kommen unweigerlich zu dem Schluss, dass Jesus der König unseres Lebens ist. Ich habe am Anfang gesagt, dass die Welt aus dem Gleichgewicht geraten ist und vielleicht kann man das sogar traurigerweise auf das Christentum halt sagen, dass das Christentum aus dem Gleichgewicht geraten ist. Ich will mal so eine kleine Anekdote dazu erzählen, das ist eine wahre Geschichte. Es ist das Jahr 1864, da lebte eine Frau namens Hattie Green und die erbte 1 Million Dollar von ihrem Vater. Damit kaufte diese Bürgerkriegsanleihen, wovon damals überhaupt niemand etwas hielt. Aber in kürzester Zeit wurde sie zur Multimillionärin. Aber interessanterweise ist das Interessante bei dieser Frau ist, dass sie weiterhin wie eine Arme lebte. In der Mittagspause holte sie ihre schäbige Tasche und aß ihre selbstgemachten Schinken-Sandwiches. Und als ihr Sohn sich beim Schlittenfahren das Bein verletzte, versuchte sie, eine kostenlose Behandlung in der Armenstation zu bekommen. Aber die Krankenschwestern, die waren nicht blöd und haben gesagt, ich weiß genau, wer du bist, du zahlst jetzt mal hier ordentlich. Und die hat aber gesagt, nee, ich bezahle dich das. Ihr war das Geld nicht wert, das Bein ihres Sohnes zu retten. Und sie versorgte die Wunde selber. Das Resultat war natürlich, die Wunde begann zu eitern und das Bein musste abgenommen werden von ihrem Sohn, weil sie zu geizig war, die Behandlung zu bezahlen. Und irrsinnigerweise, als Hetty gestorben ist, hatte ihr Anwesen einen Wert von 100 Millionen Dollar. Aber so seltsam uns diese Geschichte auch vorkommt, unser eigenes Leben weist manchmal ähnliche Spuren auf. Nachdem wir nämlich erlöst worden sind, also unglaublich reich beschenkt worden sind, richten wir weiterhin unsere Konzentration weiterhin auf die kargen Dinge dieser hohen Welt. Wir übersehen den ganzen Reichtum unserer Erlösung. In Epheser 1 steht, Gott hat uns alles geschenkt, was er hat, hat er uns schon alles geschenkt. Und wir übersehen diese Dinge, wir ignorieren sie Tag für Tag. Und wir leben so, als wenn diese Errettung rein gar nichts bei uns ausgelöst hat. Und wir sind vielleicht auch kein Licht in der Finsternis und kein Salz der Erde. Wenn Nichtchristen unser Leben anschauen, sehen sie dann wirklich erfüllliche Christen oder sehen sie die Vorteile, die eine Errettung mit sich bringt? Ich muss bei mir ganz sagen, ganz oft bei mir sicherlich halt nicht. Und wir müssen uns halt auch immer sagen, wir haben auch gerade von den Himmel gesungen. Reicht es uns nur, von den Himmel zu singen? Spielt er dann noch eine Rolle weiterhin bei uns im Alltag? Wenn dem so ist, dann spiegelt unser Leben nicht wider, dass wir für den Himmel erlöst sind, dass wir auf dem Weg dorthin sind. Und dann lieben wir vielleicht die Welt so sehr mit seinen Angeboten, weil wir nur auf diese Welt hier fixiert sind. Und der Heilige Geist spielt mehr keine Rolle, der Himmel spielt keine Rolle, das ist alles Fantasie. Aber es geht immer um Jesus und es geht immer darum, ihn zu verherrlichen. Und in den letzten Jahrhunderten, da waren bibeltreue Christen wegweisend in der Verknüpfung mit dem Himmel, mit den ewigen Interessen und den Nöten der Menschen. Ich denke mal hier so Männer wie Spurgeon oder Müller ist jedem ein Begriff. Das waren christliche Führungspersönlichkeiten, die Waisenhäuser gegründet haben. Das haben sie natürlich gemacht, um die Kinder von der Straße zu holen, um ihnen ein gutes Zuhause zu geben. Aber sie haben den Kindern direkt ewige Werte mit auf den Weg gegeben. Und wie viele Missionare gibt es heutzutage, die in jedem Winkel der Erde entsandt sind, um sein Reich zu verkündigen, um das Evangelium ihnen nahezubringen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin in Salzburg wohnen, in Österreich. Und es ist eine relativ kleine Gemeinde, 30 bis 40 Mitglieder. Und die habe ich da schon ein paar Mal besucht. Und das ist eine sehr charismatische Gemeinde, kann man halt sagen. Ich war erstmal als konservativ erzogener Christ geschockt, als ich da reingekommen bin, weil dort auch Zungenreden praktiziert wurden und so. Und dann dachte ich so, wow, okay, was ist das denn für eine Welt? Moment mal, halt, stopp. Aber die haben dann gesagt, ja, du kommst morgen mal mit auf den Straßeneinsatz und so, weil jeden Samstagmorgen treffen die sich bei einem zu Hause, machen Lunchpakete fertig und Hygienebeutel und fahren zum Salzburger Hauptbahnhof, um diese Pakete den Obdachlosen zu bringen. Und sie beten mit ihnen, sie hören ihnen zu. Und auf einmal habe ich gesagt, ich muss nicht mit allen einstimmen, klar, was diese Gemeinde halt macht, das muss Gott beurteilen. Aber es war falsch von mir, diese Christen in eine Schublade zu stecken. Und die haben mir auf einmal etwas gezeigt, was mich bis heute halt prägt, nämlich diese christliche Nächstenliebe, dass sie sich für jeden Zeit genommen haben. Obdachlose kommen sogar jetzt zu ihnen in die Gemeinde. Am Anfang hatte ich gesagt, boah, ich habe darauf gar keinen Bock, ich habe gar keine Lust, dass mich Menschen mit diesen vollgepissten Armen sieht. Da habe ich ja gar keine Lust, ich fasse sie auch nicht an. So beten, okay, aber Hand auflegen auf den Kopf, boah, nee, muss nicht sein. Die Toiletten im Bahnhof willst du ja auch nicht benutzen. Aber als ich diese Liebe von diesen Geschwistern gesehen habe, das hat mich einfach zutiefst berührt. Und auch die Freundin, die ich anfangs belächelt habe, weil sie ist tatsächlich noch nicht sehr lange Christ und ist voller Feuer dabei, die ich vielleicht anfangs belächelt habe, weil ich gesagt habe, hast du überhaupt Ahnung davon, was du davon redest? Du weißt doch gar nicht, was in der Bibel steht. Aber die hat mich zutiefst beschämt, weil sie mir gezeigt hat, wie wir mit unseren Mitchristen umgehen sollten. Und unser größtes Beispiel, damit ich auch zum Ende komme, das ist Jesus. Und Jesus lehrte bemerkenswerterweise lehrte seine Jünger, ihr Leben im Hinblick auf die Welt zu führen, auf einmal auf alle drei Welten. Aber die Jünger, wenn wir uns die Jünger mal angucken, die spiegeln eher unsere Tendenz wieder, diese Welten aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die Jünger, die waren sehr stark, wie wir, von irdischen Interessen geprägt. Und das sehen wir zum Beispiel in Lukas 12, wo sie um Essen und Kleidung besorgt waren. Und Jesus wusste das, ihr wusste die Gedanken und er warnte sie, sich nicht von der Ewigkeit ablenken zu lassen. Und sich auch nicht zu sehr von diesen zeitlichen Dingen vereinnahmen zu lassen. Und er rief sie zu einer erweiterten Perspektive auf, als er sagte, lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr alles braucht. Es soll euch vielmehr um sein Reich gehen. Dann wird euch das Übrige dazugegeben. Denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Das ist Vers 29 bis 31 und der Vers 34. Und den Jüngern, der fehlte das einfach das klare Verständnis für die Werte des Reiches Gottes. Sie verscheuchten zum Beispiel ja die Kinder, als sie zu Jesus liefen und so, boah, haut mal ab, euer Geschrei geht uns jetzt mal so richtig auf den Sack. Wir sind den ganzen Tag für die Menschen unterwegs und jetzt kommt ihr mit eurem Geschrei, geht einfach, bitte. Aber Jesus stellt seinen Jüngern die ewige Perspektive vor, als er Matthäus 19,14 sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Himmelreich. Oder die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus redete einmal mit einer, die Samariterin war, so die Todesfeindin von Israel, dieses Mischvolk, die keine wahren Juden sind, und die noch eine Sünderin war. Das tat kein anderer Rabbi zu dieser Zeit, also ein Lehrer von Israel tat das nicht. Jesus tat das und er tat noch viel mehr. Er errettete sie aus dieser gefallenen Welt und machte ihr klar, dass sie für den Himmel gemacht ist. Die Jünger, die hatten die ganze Zeit eine irdische Sicht vom Reich Gottes. Sie verstanden es nicht. Sie dachten permanent, Jesus ist der König, wovon die Propheten geredet haben. Jesus wird sich auf den Thron setzen und endlich die blöden Römer vertreiben. Das Reich wird endlich ein Ende haben, das Römerreich. Sie rechneten permanent damit. Auf einmal ist ihr König tot. Und selbst nach der Auferstehung fragten sie immer noch Jesus, jetzt machst du es aber, ne? jetzt richtest du aber dein Reich auf. Sie waren so hier auf diese Erde fixiert. Und auch wenn wir uns diese drei religiösen Gruppen ansehen, die damals zu Jesu Zeit gelebt haben, es waren ja auf einmal die Pharisäer, die so auf sich beschränkt waren mit ihren Verwaltungsvorschriften und der Aufrechterhaltung von Macht, Ansehen und Ehre, es ging nur um sie. Und sie schenkten dem Himmel sehr wenige theologische Aufmerksamkeit. Sie haben gesagt, ja, es gibt diese Welt, aber die spielt jetzt keinerlei Relevanz. Und dann gab es die Sadduzäer, diese religiöse Elite. Die waren unglaublich reich und auch voller Anerkennung. Die glaubten gar nicht an diese zukünftige Welt. Die sagten, Auferstehung gibt es gar nicht. Das ist Blödsinn. Hier auf der Erde, da geht die Party ab. Und dann gibt es noch eine dritte, das waren die sogenannten Essener. Und die lebten komplett abgeschieden in einer Wüste. Die wollten gar nichts mit dieser Welt mehr zu tun haben. Die haben gesagt, diese Welt, die ist so böse, die bringt uns nichts. Wir wollen nur noch uns auf den Himmel konzentrieren. Und es ist auch egal, was die anderen Menschen hier auf dieser Erde machen. Uns ist auch egal, ob die jetzt in die Hölle oder in den Himmel kommen. Wir kommen ja in den Himmel. Und es gibt heutzutage immer noch Gruppierungen, die man in diese Sparten halt stecken kann. Und wir müssen bei uns selber halt aufpassen, dass wir uns nicht Tag für Tag in eine dieser drei Gruppierungen stecken, wo wir dann sagen, okay, ich lebe jetzt halt nur noch für den Himmel, ich will gar nichts mehr mit meinen Mitmenschen zu tun haben. Das ist der falsche Weg. Oder halt auch andersrum. Ich lebe jetzt halt nur noch auf dieser Welt und es gibt keinen Himmel mehr für mich. Und was wir brauchen, ist die richtige Sicht auf die Welten, die uns Jesus vorgestellt hat. Jesus hat es uns perfekt vorgelebt. Nämlich, wo Jesus als Gott im Fleisch auf die Erde kam, da gab er uns diese richtige Perspektive auf die Erde, auf die geistliche Welt in uns und den Himmel. Er kam aus dem Himmel und er wusste, dass dieser so real war. Es war sein Bezugspunkt, es war sein Zuhause. Er hat davon geredet, er hat gesagt, ich erzähle euch keinen Quatsch, ich lebe dort, das ist mein Zuhause. Und ich versuche euch irgendwie zu beschreiben, wie es da ist und dass ihr auch dorthin kommt. Christus erwartete aber auch nur wenig von dieser Welt und von den Menschen in ihr. Er rechnete nicht damit, dass die Welt ihm dienen würde. Er hat immer gesagt, ich bin gekommen, um euch zu dienen. Er hat nie erwartet, dass wir ihm dienen. Und er wusste auch, was auf ihn zukommt, dass die Menschen ihm, seiner Sache und seiner Botschaft feindlich gegenüber gesinnt waren. Aber als Jesus hier war, da lehrte er uns die Werte seines Reiches. Und er zeigte uns, was es heißt, ein Bürger des Himmels zu sein, der aber immer noch auf dieser Welt lebt. Und er machte uns darauf aufmerksam, dass dieses Leben noch viele Herausforderungen mit sich bringt. Aber wir werden in diesen Situationen von Gott hindurchgetragen. Und wie Jesus, dann müssen wir den Himmel als unseren Bezugspunkt nehmen. Wir müssen immer nach oben schauen. Von oben kommt unsere Hilfe, nicht von unten. Wir sind berufen und erlöst, um halt auch in unserem Leben die Werte und die Einstellung des Reiches Gottes in unserem Leben zum Ausdruck zu bringen. Und das soll auch so unsere Agenda werden, zumindest halt meine, dass wir halt lernen, mehr nach oben zu gucken, unserer Bestimmung zu folgen, was heißt es, ein Bürger des Himmels zu sein. Wir müssen mehr über die Ewigkeit nachdenken, weil die Ewigkeit, das ist unser wahres Zuhause und von der Ewigkeit hängt wirklich auch alles ab. Amen.